Domradio. Blick in die Bibel.
Ja, willkommen und schön, dass du wieder da bist, Sebastian. Wir haben im Vorgespräch mal besprochen, dass, oder ich habe in deiner Vita sozusagen gelesen, du hast dich einem Fach der Theologie besonders gewidmet, nämlich der Kirchengeschichte, promoviert auch in dem Fach. Ich habe mich erstmal gefragt, das ist ja immer so ein langer Prozess, so eine Promotion, die kann sich ja über Jahre ziehen und zieht sich in der Regel ja auch über Jahre. Wie war das für dich eigentlich, sich mit einem Thema, kannst du es auch gleich gerne nochmal nennen, was du da gemacht hast in der Kirchengeschichte, sich so intensiv auseinanderzusetzen? Kommt man da auch in seine Grenzen oder bist du da total drin aufgegangen, so eine große wissenschaftliche Arbeit zu schreiben?
Ich glaube, so eine lange wissenschaftliche Arbeit hat immer Höhen und Tiefen. Ich habe da ja knapp 7 Jahre dran gesessen mit Höhen und Tiefen, die dazugehören. Also mit Zeiten, wo sehr intensiv sehr viel passiert ist, aber auch in Zeiten, wo ich mit einer kompletten Stelle berufstätig war und gemerkt habe, oh, da passiert gerade ziemlich wenig. Da bleiben dann irgendwie die Freizeit- und Urlaubsmomente, wo man dann irgendwie sich aufraffen muss, sich wieder dran zu setzen. Und ich habe in der Zeit gemerkt, so wissenschaftliche Forschung ist etwas super Spannendes, gerade so ein Thema mal sehr intensiv aufzurollen. Ich hatte das Glück, mir ein Thema selber suchen zu dürfen und habe mich mit der Gesellschaft Münchens in der Zwischenkriegszeit beschäftigt, konkret unter dem Titel Münchens katholische Akademiker zwischen Räterepublik und Hitlerputsch. Also ein Thema, das politische Sprengkraft hatte, aber auch in Glaubensfragen, religiösen Fragen und auch in konfessionellen Fragen sehr spannend war, da in ganz viele Detailthemen irgendwie einzutauchen. Ich habe fast 3 Jahre lang täglich 8 bis 10 Stunden am Schreibtisch oder in Bibliotheken und Archiven verbracht und da gelesen, was ich super geliebt habe. Ja. Und gleichzeitig aber auch gemerkt, das dann aufs Papier zu bringen, ist für mich eine große Herausforderung. Ich bin, glaube ich, nicht der Mensch, der perfekt oder sehr gerne lange Texte schreibt. Und das war dann echt auch ein Kampf, das bis zum Ende durchzuziehen noch.
Wenn man das so macht, dann hat sich mir die Frage gestellt, gab es für dich denn auf deinem Lebensweg, gerade so in dieser Phase deines Lebens, die Frage, will ich die Theologie wissenschaftlich betreiben, also sozusagen als auch wissenschaftlicher Mitarbeiter und wie das dann so ist, Stipendium bekommen und so weiter, oder will ich mit der Theologie in die Seelsorge gehen? Gab es da so Phasen, wo das nicht klar war und die Suche, so deine Suche bestimmt hat?
Die Suche gab es für mich definitiv. Es gab immer irgendwie im Hinterkopf die Überlegung, da ist ein Ruf Gottes, der könnte mich zum Priestertum führen. Es gab aber auch immer wieder die Überlegung, ich möchte das aber nicht als Alternativlosigkeit machen. Ich möchte auch was haben, was ich so gerne mache, dass ich mich genauso gut dafür entscheiden könnte. Und da waren viele Dinge, die ich ein bisschen ausprobiert habe. Ich war eine Zeit lang an der Schule, habe unterrichtet. Ich war eine Zeit lang an der Uni, von der wir gerade sprachen, und es war durchaus auch die Frage, kann ich mir vorstellen, in der Forschung oder in der Lehre zu bleiben. Ich habe da aber sehr schnell gemerkt, dass ich da wahrscheinlich etwas zu faul und auch nicht klug genug dafür bin. Es gab da nämlich immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die sowohl eifriger als auch fitter waren in dem, was sie da getan und auch mit mehr Leidenschaft da rangegangen sind. Und das hat mir sehr, sehr schnell den Gedanken ausgetrieben, dass das mein Lebensunterhalt oder meine Lebensberufung sein könnte und wird.
Du hast, was deine eigene Suche im Leben so angeht, einen schönen Psalm genannt, nämlich den Psalm 63. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Hat dieser Psalm sozusagen diese Suche, deine Suche sehr stark mit beeinflusst? Du hast auch von der Hartnäckigkeit Gottes gesprochen bei deinem Weg.
Definitiv. Also ich habe gemerkt, seit ich 16 Jahre alt bin ungefähr, hat mich dieses Thema nie losgelassen. Was möchte Gott von mir? Und letztlich, seine Hartnäckigkeit mich auch immer wieder dahin zurückgeworfen. Dieser Psalm 63, die Menschen, die regelmäßig das Stundengebet beten, werden den wahrscheinlich sehr gut kennen, weil der kommt an fast jedem Festtag vor, der kommt sehr, sehr regelmäßig im Psalter vor und wird dementsprechend sehr, sehr häufig zitiert und ist für mich immer wieder ein Start gewesen, auch selber auf die Suche zu gehen, was Gott denn mit mir vorhat, wo ich ihn entdecken kann und das auch im ganz alltäglichen Denken. Ich glaube, Gott kann man nicht nur in der Kirche oder im Gebet entdecken, sondern vor allen Dingen im konkreten Leben, in Menschen, in Begegnungen, in Erfahrungen. Und da hat er mich zum Glück immer wieder auch überrascht, wo ich gemerkt habe, da war vielleicht ein kleiner Funke von ihm spürbar, der mich nochmal zurückgeholt hat, mich nochmal neu zum Nachdenken gebracht hat, wo es auch mit mir hingehen soll. Oder mich auch motiviert hat, ja, da dran zu bleiben, letztlich zu fragen, was möchte er denn? Wo werde ich denn wirklich glücklich? Was ist das, was mich erfüllt? Und wo ich letztlich das finde, was meine Begeisterung, meine Berufung ausmacht.
Gut, wir sind jetzt nicht beim Psalter, aber wir sind bei den Evangelien dieser Woche. Und darum würde ich sagen, steigen wir jetzt ein mit dem Text, dem Bibeltext für den heutigen Mittwoch. Wir sind im Matthäusevangelium, jetzt beim Kapitel 6 und haben die Verse 1 bis 6 und dann kommen noch die Verse 16 bis 18 dazu. Da ist unter anderem einer der Schlüsselsätze, dein Vater, der das Verborgene sieht.
Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten.
Sebastian Appold ist bei uns im Studio beim Blick in die Bibel. Gerade in Zeiten von Social Media, wie erkennt man eigentlich den Unterschied zwischen ehrlichem Engagement und Selbstdarstellung?
Ich glaube, das ist gerade heutzutage eine große und herausfordernde Frage geworden, denn da sind die Übergänge gefühlt fließend geworden, zu erkennen, wer meint es da ehrlich und wem geht es letztlich um Bewunderung, geschäftliche Interessen, Täuschung oder um ganz andere Dinge, die man vielleicht überhaupt nicht klar erkennen kann. Manchmal leichter, in vielen Fällen sehr herausfordernd, das voneinander trennen zu können.
Und in diesem Text, den wir eben gehört haben, warnt Jesus davor, Gutes nur für die Wirkung nach außen zu tun. Warum ist das so eine wichtige Haltung für uns?
Letztlich geht es darum, was uns wirklich erfüllt, was uns innerlich glücklich macht, was uns bewegt, was unsere Motivation ist. Und ich glaube, nur das eine macht wirklich glücklich und führt wirklich auf die Wege, die uns zufriedenstellen, nämlich wenn es aus uns selber herauskommt und wir es nicht tun, um irgendwie gut dazustehen, bewundert zu werden oder um irgendwelche dritte Zwecke zu erreichen, die mit Macht, Nützlichkeit, Einfluss verbunden sind, sondern das, was aus uns heraus möchte, weil es eine intrinsische, gute Motivation ist das, was wir da gefragt werden. Was ist das, was zählt, was dich bewegt, was dich antreibt, was motiviert dich, tätig zu werden, dich zu engagieren?
Beim Bibeltext ging es ja vor allem so ging um Almosen, es ging um das Beten, es ging um das Fasten. Das sind ja alles so die Dinge, die man tut, um Gott gnädig zu stimmen. War das so eine Intention von Jesus, das deutlich zu machen, dass das nicht geht? Gott einfach nur gnädig stimmen, indem man nach außen diese ganzen Rituale lebt und vor allem vor anderen?
Vielleicht, ja. Ich glaube, er macht zumindest sehr stark, dass es nicht ohne eine Beziehungsebene, nicht ohne das Herz geht, mit Gott zu leben, mit Gott zu glauben, mit Gott zu wirken und auch von ihm etwas zu empfangen, dass letztlich unsere Beziehung mit ihm das Tragfähige, das Fundament sein muss, und erst danach irgendwie ein Ausgleich ein zueinander finden gelingen kann.
Jetzt ist es auf der anderen Seite ja so, muss Glaube nicht auch irgendwie sichtbar sein. Also wenn wir uns alle ins Kämmerlein zurückziehen und nur aufs Persönliche, dieses Religiöse und unseren Glauben beziehen, ist es ja auch nicht der richtige Weg, oder?
Nee, das wird wahrscheinlich langfristig nicht funktionieren, dass man nur noch privat glaubt. Das ist etwas, was viele Menschen heute so tun, glaube ich, was auch nicht verkehrt und nicht schlimm ist. Aber Glaube lebt auch davon, dass man miteinander darüber redet, miteinander sucht, miteinander fragt, auch miteinander betet, voneinander hört, umeinander weiß, miteinander unterwegs ist. Die Frage ist halt, welche Motivation setze ich da an, wenn ich gemeinsam bete, wenn ich gemeinsam etwas Gutes tue? Geht es mir darum, gut dazustehen? Oder geht es mir wirklich darum, etwas zu verändern, wirklich in eine Beziehung einzutreten?
Gut, damit sind wir für heute am Ende mit unserem Blick in die Bibel, diesem Matthäustext. Sebastian Appold, vielen Dank, dass du heute wieder da warst. Er ist der Präses des BD Curiatium, Erzbistum Köln, Kaplan in Münster, im Quirinus in Neuss. Und diese Woche bei uns der Gesprächspartner. Das heißt, morgen am Donnerstag hören wir und sehen wir uns wieder. Und ich freue mich drauf.
Ich ebenso.
Domradio, unser Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier ab 7 Uhr.